nochmal richtig nachladen in Aktien.
Erfolg an den Märkten heißt nicht immer richtig zu liegen.
Wo dann irgendwie so der kotzende Drache oder sowas eingezeichnet wird. Ist das nicht auch wieder so irgendeine Form von Kaffeesatzleserei?
Im Sommer ist es wärmer als im Winter.
Hokus pokus.
Technische Analyse ist mehr als irgendwie eine Linie unfallfrei in den Chart legen.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Wieröhl und normalerweise geht's ja bei uns um das wirtschaftliche Umfeld, um technologische Trends, um Unternehmen, um Geschäftsmodelle, Bilanzen. Aber heute habe ich einen Gast, der sagt, das braucht man alles gar nicht. Es reicht völlig, auf die Kursentwicklung zu schauen von Aktien, von Indizes, Währungen und Rohstoffen. Denn alles, was man wissen muss, um erfolgreich zu investieren, das steckt in den Kursen doch schon drin. Die einen nennen das technische Analyse, die anderen sagen, das ist doch alles Kaffeesatzleserei. Und dieses Spannungsfeld, das wollen wir heute mal ausleuchten, gemeinsam mit Jörg Scherer von HSBC. Hallo Jörg, schön, dass du da bist.
Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
Ja, HSBC ist mit knapp 3 Billionen Dollar Bilanzsumme eine der Top 10 Banken der Welt hierzulande, bekannt als Aktie. Natürlich, man kann sich daran beteiligen und 5,5% Dividendenrendite kassieren. Andererseits bekannt als einer der führenden Emittenten von Zertifikaten und Hebelprodukten, auch hier im Scalable Broker. Du bist bei HSBC Deutschland Leiter technischer Analyse, wobei ich finde es ja viel besser, wie du dich auf Instagram nennst, nämlich Chart Doktor. So. Jetzt erzähl doch mal, was hat der Herr Doktor denn alles so in seiner Praxis? Wie stellst du deine Diagnosen und wie sieht die Behandlung aus?
Weder der Doktor, aber dafür seit 20 Jahren Charts sozusagen, das, was meinen Arbeitsalltag bei der HSBC in Deutschland ausmacht. Und ein Faible für technische Analyse, das ist das, wofür wir stehen. Was wir auch versuchen, unseren Kunden oder Anlegerinnen, Anlegern ganz allgemein jeden Tag zu transportieren in unserem Newsletter, in unseren Webinaren etc.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, was im Köfferchen drin ist, also Charts, ne? Kursverläufe von Aktien, Indizes, Währungen, Rohstoffen, von allem, was sich irgendwie bewegt an den Märkten. Die sehen ja bei uns im Scalable Broker ziemlich einfach aus. Ne? Du hast eine X-Achse, du hast eine Y-Achse und dann eben den Kursverlauf. Ganz praktisch, und ihr könnt euch das schön in der App auch anzeigen lassen für verschiedene Zeiträume, könnt die Steigerung, die es hoffentlich ist, berechnen. Ja, bei dir sieht das alles ein bisschen komplexer aus. Ne? Du hast gerade schon angesprochen, ihr habt ein Newsletter. Wenn ich da deine Charts mir so ansehe, dann sind die vor allem eins, bunt. Denn es reicht nicht, dass du nur Charts im Köfferchen hast, denn du hast auch Lineal, eine ganze Menge Stifte, zumindest digital. Du zeichnest Linien rein, es gibt Kurven noch dazu, es gibt Kerzen, es gibt unten drunter Indikatoren. Führ uns doch mal ein bisschen durch. Warum malst du die Charts so an?
Ja, ich sag mal, das ist vielleicht gleich ein ganz wichtiges Learning vorweg. Ne? Technische Analyse ist mehr als irgendwie eine Linie unfallfrei in einen Chart legen. Ja, also da gehört ganz viel dazu. Da gehören unterschiedliche Chartarten dazu. Da gehören Trends dazu, Trendlinien, Formationen, Indikatoren. Und man kann das Spiel sogar noch ein bisschen weiter treiben. Saisonale Aspekte, die Zyklik spielt da mit rein. Und ja, das, was viele vielleicht kennen, eine Formation, eine Schulterkopf-Schulter-Formation oder sowas, das ist ein Teilaspekt, auch ein wichtiger Teilaspekt. Aber am Ende ist das eine Säule des Hauses der technischen Analyse. Und technische Analyse ist so viel mehr. Von daher breche ich meine Lanze, es nicht ganz so einfach zu machen, sondern die gesamte Klaviatur zu nutzen und nicht nur einfach eine Trendlinie in den Chart zu legen und sagen, aufgrund dieser Trendlinie wird dies oder jenes passieren.
Aber die ganze Klaviatur, die besteht ja aus einzelnen Tasten. Und diese Tasten wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und da ist ja die Trendlinie für viele das Einfachste, dass man schaut, okay, wie hat sich denn jetzt der Kurs entwickelt? Man legt ein Lineal drauf. Ich kenne das ja von früher noch, von Dr. Hans-Dieter Schulz. Die Eltern von euch werden sich erinnern, vor über 30 Jahren in der Telebörse, nicht eingeblendet, irgendwie digital, sondern wirklich auf so einer Schautafel, ähnlich wie bei Donald Trump am Liberation Day, und dann das Lineal, zack, mit einem roten Stift die Tiefpunkte verbunden und zack, schon hatte man einen Aufwärtstrend, und die Hochpunkte verbunden fallend, dann hatte man einen Abwärtstrend. So, das ist irgendwie so Grundgerüst. Und das gibt's ja auch in deinen Charts.
Absolut. Also Hans-Dieter Schulz hat auch schon mal einen ganz großen Anteil daran, dass ich heute hier sitzen darf. Also auch vielleicht für mich ein ganz wichtiger Katalysator, um sozusagen die technische Analyse für mich zu entdecken. Und Trends, da sind wir ja sozusagen im Markenkern der technischen Analyse. Ja, es geht darum, einen Trend zu erkennen, zu identifizieren, nutzbar zu machen für mich als Investor am Ende aller Tage. Und deswegen starten wir vielleicht mal damit, was wir so angerissen haben, dass im Chartverlauf alle Informationen drin enthalten sind. Also fundamentale Rahmenbedingungen bei einer Aktie, bei einem Unternehmen, die geopolitische Lage im Moment, ja, besonders spannend, um das vielleicht neutral zu formulieren. All das spiegelt sich im Kursverlauf wieder und wir versuchen rein eine Interpretation auf Basis der Kursverläufe, der Umsätze, weil in diesen stecken alle verfügbaren Informationen drin. Und an der Stelle fällt mir noch ein Zitat aus meiner Diplomarbeit ein. Niemand, der mehr weiß als ich selber, kann davon profitieren, es sei denn, er kauft oder er verkauft die Aktie. Und damit hinterlässt er Spuren im Chartverlauf. Und diese Spuren versuche ich dann als Techniker zu lesen, zu interpretieren und damit auch irgendwo Angebot und Nachfrage zu studieren. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der die technische Analyse irgendwo ausmacht.
Also du bist quasi dann nicht der Doktor, sondern zunächst mal der Spurenleser und Spurendeuter. Und wie wichtig ist denn jetzt so eine Trendlinie? Ist so eine Trendlinie wirklich ein Handlungsimpuls? Also ich verbinde irgendwie so ein paar Tiefpunkte, stelle ich fest, oh, jetzt ist aber der Kurs gerade unter diese Linie gefallen. Muss ich dann zwangsläufig verkaufen? Oder ist das etwas, wo du sagst, naja, das ist vielleicht ein Argument, aber es gibt vielleicht auch Gegenargumente und es muss sich am Ende zu einem Bild fügen.
Ich würde sagen Letzteres, aber natürlich ist der Trend, wenn ich gesagt habe, es ist ein ganz wesentlicher Faktor zu analysieren, haben wir einen Aufwärtstrend, haben wir einen Abwärtstrend. Ja? Ich fange mal mit einer einfachen Trenddefinition an, die wahrscheinlich für viele auch intuitiv sofort sich erschließen lässt. Ein Aufwärtstrend nach Charles Dow, nach der Dow-Theorie, das ist sowas wie das Rückgrat der technischen Analyse.
Charles Dow übrigens, der Begründer auch des Dow Jones Index, des ältesten noch existierenden Aktienindex der Welt, 1896 oder
97. Ja. Ja. Also genau, daher kennen viele vielleicht den Namen, ja, von dem bekanntesten Aktienindex der Welt möglicherweise. Und ja, eine Folge steigender Hochpunkte und steigender Tiefpunkte. Also steigende Hochs, steigende Tiefs, das ist ein Aufwärtstrend. Und umgekehrt, fallende Hochpunkte, fallende Tiefpunkte ist die Definition oder die Anforderung für das Vorliegen eines Abwärtstrends. Und klar, wenn ich einen Aufwärtstrend habe, da möchte ich investiert sein, das ist eine Aktie, da will ich dabei sein. Und den Abwärtstrend vielleicht ein Titel, den man eher meiden sollte. Und entsprechend ist es schon mal ein ganz gutes Hilfsmittel, die Trendlinie, um deine eigentliche Frage wieder aufzugreifen, um sozusagen entscheiden zu können, ist das ein Trend, der vorliegt? Ist es ein Aufwärtstrend? Ist es ein Abwärtstrend? Und dann müsste man im zweiten Schritt, wenn du den Fall hast des Trendlinienbruchs, tiefer in die Analyse einsteigen und sich den Wert genauer anschauen.
Nun ist das ja nicht so ganz eindeutig immer mit den Trendlinien. Wir haben ja verschiedene Hochpunkte, verschiedene Tiefpunkte. Manchmal kann man sie ganz gut verbinden. Ja, also man kann natürlich immer zwei Punkte verbinden. Ne? Drei findet man vielleicht auch noch immer. Ja, und dann rutscht es vielleicht mal unter die Trendlinie, die ich mir aus drei Punkten zusammengesucht habe. kann ich natürlich auch hingehen und sagen, ach, jetzt nehme ich mir drei andere Tiefpunkte und dann ist der Trend noch intakt. Also da stellt sich natürlich schon die Frage, ist das wirklich so eindeutig? Ist das eine Wissenschaft oder sind wir da nicht eher bei Kunst oder vielleicht doch auch bei Kaffeesatzleserei?
Also ich würde den Mittelweg wählen, nämlich die Kunst. Ja, also ist ganz klar, wenn wir über Charttechnik reden, also vor allen Dingen über Trendlinien, über Formationen, dann gibt es da eine subjektive Komponente. Da gibt es einen Ermessensspielraum, da gibt es sowas wie Erfahrung. Ja, also vielleicht würdet ihr eine Trendlinie anders einzeichnen, als ich das tue. Also wir können darüber immer philosophieren, diskutieren etc.
Michael Schumacher hatte dafür einen schönen Begriff. Das Popometer, ja, der hat ja immer so erklärt, dass er im Grunde die Strecke unterm Popo fühlt und dadurch intuitiv weiß, was er tun muss. Ist es mit der Charttechnik ebenso, dass man es eben nicht genau als Mathematik erklären kann, sondern dass gerade die Erfahrung aus der Vergangenheit, wann gewisse Formationen aufgegangen sind, wann Trendlinienbrüche vielleicht doch kein gutes Signal waren, eine sehr große Rolle spielt?
Also das ist ein guter Punkt und auch ein Bild, mit dem ich ganz gut leben kann. Ich denke, also ich darf das seit 20 Jahren machen. Ich glaube, es ist immer noch ein Traumjob, aber die Erfahrung und jeden Tag von Hand zu Fuß auf Charts zu schauen, ja, das ist ganz essentiell, glaube ich. Das ist wie der Nationalspieler, der nach dem Training nochmal ein paar extra Freistöße oder ein paar extra Ecken schießt. Das ist einfach das, was da sein muss und wo es auch hilft, sozusagen selbst von Hand zu Fuß auf die Charts zu schauen, ganz klar.
Heißt das, dass ein Privatanleger, der jetzt vielleicht irgendwann nach diesem Podcast, wir haben ja eine ganze Reihe von Themen, der sagt, das ist irgendwie doch ganz spannend und ich will mir das mal anschauen, dass der eigentlich ja gar keine Chance hat, weil damit zumindest direkt loszulegen, weil er braucht ja erstmal 20 Jahre Erfahrung.
Also ich will nicht den Eindruck erwecken, dass es dass technische Analyse die eierlegende Wollmilchsau ist. Ja, also ganz und gar nicht. Disclosure hier an der Stelle schon mal vorweg. Aber sich sozusagen tiefer in die Materie einzusteigen, dafür will ich schon eine Lanze brechen. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man sich mit technischer Analyse, mit Charts auseinandersetzen kann. Und auch die weiteste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Also legt los, keiner hält euch zurück. Und ich glaube auch, dass es hilft, weil am Ende Charts auch, es ist nicht nur subjektiv, es gibt auch Dinge, ne, wenn man nochmal die Trendlinie aufgreift. Du hast eben schon gesagt, 3 Auflagepunkte sind besser als 2, 4 sind besser als 3 Auflagepunkte. Ich kann auch bestimmte Tiefpunkte rausgreifen, nur solche Tiefpunkte, die von höher liegenden Tiefs eingerahmt werden, dann sind das alles Verfahren, wie man das objektivieren kann. Ja, es bleibt eine subjektive Komponente, aber ein bisschen was aus dem Hokuspokus oder aus der Kaffeesatzleserei können wir noch rausholen da an der Stelle.
Und man muss eine gewisse Leidenschaft für Komplexität mitbringen. Also, wenn ich jetzt mal zitieren darf, aus deinem Newsletter von vor ein paar Tagen, und da schreibst du dann, jeden Tag kommt das übrigens raus, ne? HSBC Daily Trading, seit März hat der DAX um die Kernhaltezone bei 23.400 Punkten mehrfach wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Okay, verstehe ich noch. Dann heißt, gleichzeitig definiert dieses Level die Nackenzone der im Mai vervollständigten V-Formation. Last but not least verläuft hier das untere Bollinger Band. Kurzfristig würde eine Rückeroberung des bisherigen Wochenhochs, also reichlich martialisch, die Rückeroberung, die Wahrscheinlichkeit für ein Halten der aufgeführten Kernhaltezone und damit für eine kurzfristige Stabilisierung deutlich erhöhen. Also der letzte Satz liest sich für mich so ein bisschen, damit es steigen muss, darf es nicht fallen.
Da ist was dran. Also erstmal, warum ich sozusagen, wir wollen keine Blackbox haben. Ja, wenn ich kann sagen, in dem Fall 23.400, 23.300 Punkte ist ein wichtiges Level und dann lassen wir die Anleger dabei damit im Regen stehen. Oder ich kann ihnen sagen, warum ich sozusagen dieses Level für relevant erachte und letzteres halten wir für den besseren Weg. Ja, wir wollen ein Stück weit Anlegerinnen und Anleger emanzipieren. Dann könnt ihr selber da draußen noch entscheiden, ja, ich sehe das Level jetzt aber nicht so relevant oder so bedeutend an, weil das Bollinger Band spielt bei mir keine Rolle, mal überspitzt formuliert. Und das ist auch genau die Diskussion, die ich mit institutionellen Investoren führe. Ja, die haben eine Meinung, die kopieren nicht die Meinung von Jörg Scherer. Das solltet ihr auch nicht tun, ja, von keinem Guru, sondern bildet euch eure eigenen Meinungen und eure eigene Meinung. Und ja, deswegen trägt das, glaube ich, wesentlich zur Glaubwürdigkeit bei. Und wenn ich dazu 3 oder 4 Punkte nennen kann oder nennen muss, dann erhöht das zwar die Komplexität, aber ist auch wieder sehr nah an dem, was der Techniker sucht. Er sucht nämlich oft genau solche neuralgischen Chartmarken, wo unterschiedliche Unterstützung, unterschiedliche Faktoren, unterschiedliche technische Kriterien in einem engen Kursband zusammenfallen. Und dafür haben wir sogar einen Begriff. Das ist ein sogenannter Kumulationspunkt. Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen tief.
Sag mal schon reichlich viele Fachbegriffe. Du hast einen wichtigen genannt, den man auch in deinen Kommentaren immer lesen kann. Unterstützung, beziehungsweise das Umgekehrte ist dann der Widerstand. Erklär doch mal ganz kurz aus dem Chart einmal eins, was ist damit gemeint?
Ja, Unterstützung ist einfach ein Niveau, wo der Kurs mehrfach gedreht hat. Es kann eine horizontale Marke sein, es kann eine Trendlinie sein, wie wir sie eben auch schon angesprochen haben. Und der Widerstand ist das Gegenteil davon. Das ist halt ein Niveau, wo der Kurs mehrfach dran abgeprallt ist, das wir nicht überwinden konnten. Ja, und es gibt einen ganz alten Trading-Spruch, suche die Unterstützung, verkaufe die Widerstände. Also bei der Unterstützung dreht der Kurs dann gerne, wenn er von oben kommt, wieder nach oben ab. Die Unterstützung hält, das wäre das
Wünschen, ja, außer wenn er es nicht tut, ne?
Ja, make or break, das gibt's schon.
Also wenn die Aktie nicht fällt, dann steigt sie höchstwahrscheinlich. Oder sie, ja, oder sie bleibt gleich, seitwärts. Du machst es halt nur an bestimmten Punkten fest. Also bei einer Aktie erscheint mir das ja vielfach auch durchaus valide, gerade auf solche Unterstützungs- und Widerstandslinien zu schauen, weil vielleicht bei bestimmten Kursniveaus Investoren einsammeln, ja, immer wenn es so unter 100 geht, greifen die vielleicht zu, erhöhen ihre Bestände, oder wenn es über 150 geht, sagen, na, jetzt reicht's mal, jetzt gehe ich dann raus, okay. Aber es wird ja auch in deinen Kommentaren dann wirklich der DAX ja nahezu vermenschlicht. Dann heißt es ja, der DAX will jetzt nach oben durch die Widerstandszone bei 24.000 Punkten. Ist das nicht manchmal ein bisschen drüber?
Also ich sag natürlich nein, aber wenn, wäre ich dann hier auch falsch. Ich sag mal so, zu den Widerständen und zu den Unterstützungen nochmal zurückkommt, wenn wir einen Aufwärtstrend haben, habe ich im ersten Schritt die Erwartungshaltung, dass die Unterstützung hält. Das heißt, ich betrachte Widerstand und Unterstützung nicht isoliert, sondern im längerfristigen Gesamtkontext. Und dann sozusagen sind wir auch wieder bei einer sozusagen Kernthese der technischen Analyse, dass der Trend, der etabliert ist, sich tendenziell fortsetzen wird. Ja, also die Trendumkehr ist das unwahrscheinlichere Szenario. Und wenn wir dann eine Aktie oder einen Index in einem Aufwärtstrend haben, dann ist erstmal die Grundannahme, dass die Unterstützung halten wird und perspektivisch Widerstände überwunden werden. Und ja, aktuelle Kursentwicklung mit, glaube 30 neuen Allzeithochs im DAX in diesem Jahr, in 2025 soweit bisher, sind ja auch schon mal eine ganz gute Grundlage für das, um das zu unterschreiben und zu sagen, ja, ein Trend wird sich tendenziell fortsetzen.
Also follow the trend is your friend, die gute alte Börsenregel.
Das ist Artikel 1 Grundgesetz der technischen Analyse, wenn man das so formulieren möchte.
Was machen wir denn, wenn der Trend zu steil wird? Also ich denke jetzt mal an Aktien wie Palantir beispielsweise, die sich ja dann von ihrem durchaus steilen Trend nochmal nach oben entfernt haben. Oder wenn wir in den Rüstungsbereich gehen, beispielsweise eine Rheinmetall, wo man dann ja teilweise Kurse gesehen hat, die wirklich senkrecht nach oben gegangen sind. Ist das dann auch noch was, wo du sagst, naja, kann halt auf die Trendlinie zurückfallen, aber solange die nicht gebrochen wird, ist alles nicht so dramatisch?
Also Palantir ist oder der Defense-Bereich, das sind wirklich treue Wegbegleiter in den letzten 1-2 Jahren im HSBC Daily Trading, weil es auch das Thema Trends spielen, langfristige Charts, das ist, kommt mir sehr entgegen mit meinen persönlichen Investmentpräferenzen. Und dann geht es darum, diesen Trend. Ja, der Techniker braucht ja jemanden, der erstmal einen Trend signalisiert. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir jemanden haben, der mir zeigt, das ist eine untere Umkehrformation, hier entsteht jetzt ein neuer Aufwärtstrend. Also irgendwer hat vor dem Techniker agiert.
Also ihr seid immer ein bisschen spät hinten dran, weil damit ich überhaupt, wenn wir zu diesem ganz einfachen Beispiel zurückkommen, meine Linie unter drei steigende Tiefs ziehen kann, damit einen Aufwärtstrend habe, muss ein Kurs ja schon gedreht haben. Das heißt, du bist jetzt keiner, der dann am Tiefpunkt zum Einstieg bläst.
Wenn die Erwartungshaltung ist, das Hoch und das Tief zu erwischen, dann ist technische Analyse das falsche Medium. Aber Christian, du weißt, das Hoch und das Tief erwischen nur die Lügner.
Genau, ja. Deswegen versuche ich es gar nicht und bleibe einfach investiert.
Ja, der Techniker sagt, ja, das erste Drittel eines Trends muss ich herschenken. Da muss mir jemand anders sozusagen zeigen, dass das hier eine Bodenbildung ist. Das letzte Drittel, vielleicht bei den Defense-Aktien oder bei einer Palantir, das überlasse ich auch anderen, wenn es zu steil hinten raus wird. Aber das Drittel in der Mitte, das ist das, was ich rausschneiden kann.
Und wenn der Trend aber dann doch ausreichend lang ist, dann ist das mit dem Drittel ja nicht unbedingt zeitlich gesehen, sondern dann kann ja diese mittlere Teil auch über Jahre hinweg gehen.
Mit diesem mittleren Teil kann man sehr, sehr gut leben. Auch da sind die Rheinmetall, Hensoldt, Renk sind da gute Beispiele für. Und dann geht es darum, diesen Trend zu erkennen, zu identifizieren. Das kann man sehr gut mittels Momentum, es sind klassische Momentum-Sektoren, ja, und gerade bei diesen Momentum-Werten funktionieren dann vielleicht auch Konsolidierungsformationen mit am besten. Ja, das ist eines meiner Lieblings-Setups, wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf.
Jetzt haben wir schon wieder zwei neue Begriffe. Ja, nämlich einerseits Momentum, andererseits Konsolidierungssituation. Momentum ist ja etwas, was du gut kennst, ja, was eines der beliebtesten Themen auch ist bei ETFs im Scalable Broker. Denn es gibt ja diese Faktor-ETFs, die speziell auf den Momentum-Faktor gehen, die dann die gemessen am Momentum, also an der Kursveränderung über die letzten 6, über die letzten 12 Monate trendstärksten Aktien nur im Index versammeln, das regelmäßig realokieren. Wenn ich doch schon sowas habe, was übrigens über die Zeit sehr, sehr gut funktioniert hat, was relativ einfach ist, einfach nur Kursentwicklung, wozu brauche ich dann diese ganze Chartmalerei?
Mit Momentum rennst du offene Türen bei mir ein, wenn du mich sozusagen auf eine einsame Insel verbannst. Jörg, du darfst nur ein Verfahren der technischen Analyse mitnehmen. Ja, dann ist es genau der Themenkomplex Momentum. Und es ist ja auch so, dass das mittlerweile wissenschaftlich anerkannt ist. Ja, und ja, das ist ein anderes Thema, da wird es dann heikel sozusagen, weil am Ende versucht der Techniker, die Psychologie aller Marktteilnehmer greifbar zu machen, ja, und abzubilden. Die Ausprägung von Mustern, das gibt es deswegen, weil Marktteilnehmer im Aggregat in ähnlichen Situationen vergleichbar reagieren. Und deswegen bilden wir irgendwelche Formationen aus, ja. Und das Momentum nutzbar zu machen, das kann man dann über einen ETF, ja, für mich vollkommen d'accord. Aber ich kann natürlich versuchen, sozusagen die guten Aktien von den schlechten Aktien zu teilen. Ja, und wenn ich im institutionellen Umfeld unterwegs bin, die haben oft die Risikobrille. Ja, also die wollen gar nicht von mir wissen, was geht denn wohin oder wo gibt es die größten Kursgewinne, sondern da sagt der institutionelle, der große Fondsmanager mir, wenn ich es schaffe, einen Rohrkrepierer wegzulassen mit der Titelselektion, die du mir an die Hand gibst, dann bin ich schon mal gut unterwegs. Ja, ihr kennt das, ihr habt in der Obstschale 10 Äpfel liegen, da ist ein Fauler drunter. Irgendwann sind alle Äpfel in der Obstschale nicht so genießbar mehr. Und deswegen ist Momentum sozusagen die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, ist, wie man die Vielzahl der Einzelaktien oder auch die Vielzahl der ETFs irgendwo selektieren kann. Weil das, was wir tun, ist ja jetzt nicht auf Aktien oder Indizes beschränkt. Ich brauche salopp formuliert eine Linie, damit ich mit meinen Methoden loslegen kann.
Das heißt also, technische Analyse funktioniert grundsätzlich mit Aktien und Indizes genauso wie mit Rohstoffen, Währungen und zum Beispiel auch Kryptowährungen?
Absolut, ja. Ich würde sogar, also ich habe es eben schon gesagt, ich brauche eine Linie, damit ich meine Linie dranlegen kann, damit ich anfangen kann zu arbeiten. Ich glaube, die Psychologie ist ein ganz wichtiger Erklärungsfaktor. Ja, die Menschen sind nicht so rational, wie wir oft unterstellen. Der Homo economicus, wir treffen Entscheidungen, die nicht zu 100% rational sind. Und damit kommt die Psychologie, die Behavioral Finance ins Spiel, ja, verhaltensorientierte Kapitalmarktforschung. Ganz nebenbei bemerkt, ich glaube, das wird auch mal der Weg sein, wie man vielleicht mal technische Analyse auf ein wirklich wissenschaftliches Fundament stellen kann. Aber es ist ein anderes Thema. Und ja, deswegen glaube ich, macht das hier Sinn, die Charts zu interpretieren und ja, Momentum anzulegen, Trends zu identifizieren.
Und dann hast du noch was eben gesagt, nämlich es fiel immer wieder der Begriff der Formation. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, verschiedene Chartformationen. Ich kann das unterteilen in Trendwende-Formationen. Das wäre zum Beispiel ein Doppelboden, also zwei Tiefs auf etwa gleichen Niveaus ausgeprägt. Eine Schulterkopf-Schulter-Formation als untere, als obere Umkehrformation.
Jetzt wird es schon sehr plastisch. Also es gibt ja so Memes auf Twitter, wo dann irgendwie so der kotzende Drache oder sowas eingezeichnet wird. Ja, da ist dann auch die Frage, ne, wo hört die Wissenschaft, wo hört die Analyse auf und wo fängt es halt wirklich an, dann extrem speziell zu werden? Ja. Und wo arbeitet man vielleicht auch an einer selbsterfüllenden Prophezeiung oder versucht das, was man eigentlich vorher schon gesagt hat, nochmal mit irgendwelchen anderen abenteuerlichen Maßstäben nachzumessen? Ja, dasselbe stelle ich mir immer als Frage bei diesen Indikatoren. Man sieht ja häufiger dann so Werbung für Softwarepakete, die technische Analyse können. Und dann heißt es, hier sind 270 Indikatoren, alle frei konfigurierbar drin. Erklär uns doch mal kurz, was sind diese Indikatoren der technischen Analyse und wie kommen sie eigentlich zustande?
Ja, also erstmal gibt ganz unterschiedliche Indikatoren. Ich habe in meiner Diplomarbeit einen eigenen Indikator entwickelt, funktioniert genauso gut, genauso schlecht wie einer von den 270, die du angesprochen hast.
Ich glaube, findet man den auch in der Software hier, den Scherer, die Scherer-Bänder.
Zeige ich dir, wenn du das nächste Mal in Düsseldorf bist. Ja. Ich glaube, ganz wichtig ist, fokussiert zu bleiben. Ja. Also ihr braucht keinesfalls 270 unterschiedliche Indikatoren. Sonst sieht man irgendwann vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Wichtig ist, dass man vielleicht unterschiedliche Indikatorenklassen betrachtet. Ja, trendfolgende Indikatoren, klassischer gleitender Durchschnitt oder der MACD, das sind Vertreter trendfolgender Indikatoren.
Also der klassische gleitende Durchschnitt, das ist etwas, was wir letztens noch im Bits and Pieces hatten, nämlich als die Bild-Zeitung gemeldet hatte, es gab ein sogenanntes Todeskreuz im Dow Jones Index. Was ist dieses Todeskreuz? Ja, zwei gleitende Durchschnitte, ich glaube 50 Tage und 200 Tage haben sich geschnitten. Der kürzere Durchschnitt hat den längerfristigen von oben nach unten gekreuzt und das wurde dann als Beleg für fallende Kurse angesehen. Und ich habe das ja dann mal nachgerechnet und die Bilanz war desaströs. Wenn dieses Todeskreuz in der Vergangenheit aufgetreten ist, dann war eigentlich der Abschwung schon zum größten Teil vorbei, beziehungsweise wir waren schon wieder in der Aufwärtsbewegung, so übrigens auch dieses Mal. Das nährt natürlich insgesamt die Zweifel an diesen einfachen Linien. Ich meine, das hört sich ja toll an mit diesem gleitenden Durchschnitt und dann sagt man, okay, 200-Tage-Linie ist toll, solange wir da drüber sind, sind wir im Aufwärtstrend, wenn wir dann runterrutschen, dann sind wir im Abwärtstrend, dann muss man das, kann man verkaufen, ja, abgesehen davon, dass das natürlich jedes Mal das Compounding unterbricht, rein, raus, ja, muss man jedes Mal Steuern zahlen, wenn es vorher, was ja die Hoffnung ist, erfolgreich gelaufen ist, aber gleichzeitig, wenn man dann auch noch zu spät rausgeht und wieder zu spät reinkommt, also frage ich mich ganz offen, warum hast du denn tatsächlich diese gleitenden Durchschnitte in deinen Charts drin?
Es ist ganz wichtig, um erstmal den Trend einzufangen. Ja, ich würde auch, wenn ich auf das Spiegelbild des Death Cross, ja, auf das Golden Cross zurückkommen darf, dann funktioniert das logischerweise deutlich besser. Über die letzten 120 Jahre Historie am Aktienmarkt haben wir einen Aufwärtstrend vorliegen. Und wenn ich dann sozusagen das Ausstiegssignal teste, ja, das Death Cross, dann habe ich eine Erwartungshaltung, dass das nicht so gut funktionieren kann. Also vielleicht besser auf die spiegelbildliche Variante achten, wenn es das Golden Cross, das Schnittmuster von unten nach oben zwischen den beiden Klettungslinien kommt. Und auch das, sage ich mal so, wenn du hier einen Vertreter der Fundamentalanalyse sitzen hättest, einen einzelnen Indikator rausgreifen und sagen, aufgrund dieses oder jenes Indikators, ja, sei es jetzt Arbeitsmarktzahlen in den USA, sei es Industrieproduktion, das macht auch keiner. Also sind immer mehrere Faktoren auch auf der fundamentalen Seite. Und so gilt das genauso eben auch für die technische Analyse, dass man sich schon sozusagen verschiedene Dinge anschaut. Und deswegen würde ich halt sagen, die Grenzen des gleitenden Durchschnitts sind halt die, wenn ich daraus, es ist kein Timing-Instrument. Es ist mehr so die Beschreibung, haben wir Sommer oder haben wir Winter? Ja, ist es eine gute Marktphase, ist es eine schlechte Marktphase? Ist es heiter bis wolkig oder ist es ziemlich cloudy da draußen?
Okay, das heißt also, man sollte auch bei der technischen Analyse sich nicht immer auf eine einzige Quelle verlassen, auch da sich breit aufzustellen. Und die Herausforderung ist dann wieder, und da kommt die Kunst wieder ins Spiel, diese Quellen entsprechend zu vernetzen und dann eben daraus wirklich einen Handlungsimpuls abzuleiten. Denn es kann ja unter Umständen auch sein, dass einzelne Indikatoren, einzelne Funktionen in der technischen Analyse unterschiedliche Aussagen liefern. Das eine ist noch positiv, das andere ist schon negativ. Und da ist dann wieder die Frage, wie gewichtet man es? Und da sind wir, glaube ich, direkt in diesem Thema, was man ja auch bei dir häufig lesen kann, Formationen und Muster.
Ja, genau. Also ich sag mal so, wenn ich einen Aufwärtstrend grundsätzlich habe, suche ich eher nach Signalen, die diesen Aufwärtstrend bestätigen. Und entsprechend mag ich Konstellationen mit Konsolidierungen. Ja, Konsolidierungen sind in einem Aufwärtstrend kurze Phasen, wo die Kurse zurückgekommen sind. Also wir haben eine korrektive Bewegung entgegen der übergeordneten Trendrichtung. Und wenn ich das in einem Momentumwert habe und dann brechen wir aus der Konsolidierungsformation nach oben aus, dann finde ich, dann ist es eines meiner Kernsetups, meiner Lieblingssetups, die ich sehr zu schätzen weiß, weil wenn ich einen Momentumwert habe, dann habe ich die übergeordnete Trendrichtung eingefangen. Und wenn wir jetzt eine Konsolidierung durchlaufen haben, dann haben wir diesen übergeordneten Trend unterbrochen, der Ausbruch aus dem Konsolidierungsmuster nach Flagge, Wimpel, Keil, sowas in der Art und Weise, dann signalisiert auch kurzfristig, dass hier wieder Aufwärtsdynamik entsteht. Also ich habe zwei unterschiedliche Kriterien, die für Rückenwind sorgen. Und das sind immer die Konstellationen, die ich suche, wenn ich sozusagen doppelten oder vielleicht auch dreifachen Rückenwind habe.
Das heißt, du hast, interessanter Satz, du suchst trendbestätigende Formationen. Du bist also nicht einer von denjenigen, die versuchen, immer Argumente zu finden, warum das, was wir gerade an der Börse sehen, nicht mehr lange so laufen kann. Das ist ja manchmal mein Eindruck vieler fundamentaler Analysen, die immer wieder sagen, ja, es ist jetzt alles gut gelaufen, aber ja, die Bewertungen sind zu hoch und das makroökonomische Umfeld ist zu schlecht und deshalb wird häufig gecallt, oh, es reicht jetzt eigentlich und man versucht einen Wendepunkt zu finden. Das ist ja auch sehr häufig immer in den Medien die Aufmerksamkeit, ja, wenn du sagst, oh, läuft irgendwie ganz gut, ja, Trend setzt sich fort, ist öde. Wenn aber jetzt einer kommt und sagt, jetzt kommt der Crash, auch wenn er das die letzten 20 Jahre mindestens einmal im Jahr gesagt hat, es gibt sofort Aufmerksamkeit.
Ja, der nüchterne Blick auf die Charts, ja, an der Stelle ist es schon mal ziemlich objektiv. Wenn wir einen Aufwärtstrend haben, bin ich eher trendfolgender Natur, dann glaube ich weiterhin an diesen Aufwärtstrend, an den Fortbestand. Und insbesondere, wenn ich sozusagen dann auch noch andere Formationen, andere Muster neben diesem Trend erhalte, die für die Fortsetzung des Aufwärtstrends entsprechend sprechen. Und dann bin ich auch damit im Markenkern der technischen Analyse. Ja, das ist das wesentliche Wesensmerkmal dessen, was ich den ganzen Tag machen darf.
Du hast jetzt beschrieben, wie die technische Analyse arbeitet. Das ist ja relativ deskriptiv. Ja, du analysierst Fakten und du sagst zunächst einmal, was die Fakten sind und was sich ändern muss im Chart, damit du zu einer anderen Einschätzung kommst. Das sieht zunächst mal so aus, als wenn wir da überhaupt keine prognostische Qualität in der Chartanalyse hätten. Nun sehe ich aber gleichzeitig doch immer, dass es dann ja auch charttechnisch abgeleitete Kursziele gibt und ja durchaus auch entsprechende Einschätzung, wie weit ein solcher Trend tragen kann oder eine solche Formation. Und da haben wir beide auch ein Erlebnis, weil wir uns Anfang des Jahres getroffen haben bei deiner traditionellen Jahresauftaktveranstaltung. Da analysierst du eine ganze Reihe von Charts mit entsprechenden Kommentaren dazu, zeigst da auch, dass deine Analysen durchaus nicht auf Tagesbasis nur zu genießen sind, sondern dass sie auch sehr langfristigen Charakter hatten. Und ein Thema dort war Silber, wo du eine Ausbruchsformation festgestellt hast. Und wir sehen ja jetzt in der Tat bei Silber im ersten Halbjahr doch einen deutlichen Anstieg. Wie passt also diese prognostische Tendenz der Aussagen zu dieser Beschreibung von Marktumfeld?
Ich fange mal mit dem letzten Punkt, mit der Beschreibung an. Am Ende aller Tage versucht die technische Analyse Ziele nach oben, aber auch, und das ist ein ganz wichtiger Teilaspekt, den wir schon eben mal so ein bisschen gestreift haben beim Thema Risiko und institutionelle Investoren, ich kann auch klare Marken auf der Unterseite definieren. Wo muss ich die Reißleine ziehen, wenn mein Trade nicht so gut für mich läuft? Und damit habe ich irgendwo die Marken nach oben und die kritischen Unterstützungen auf der Unterseite. Ich bin vorbereitet, weil immer dann, wenn ich in eine Situation reinkomme, wo was Unerwartetes passiert, wo ich auf dem falschen Fuß erwischt werde, das sind Stressfaktoren und da treffe ich dann selten besonders gute Investmententscheidungen. Und deswegen müssen wir das tunlichst vermeiden. Und Erfolg an den Märkten heißt nicht immer richtig zu liegen, sondern Erfolg an den Märkten heißt immer bereit zu sein. Ja, und das immer bereit sein, da können die Charts, glaube ich, einen ganz wesentlichen Beitrag zu liefern.
Also das nach unten habe ich jetzt verstanden. Ja, es ist ja auch in gewisser Hinsicht eine Selbstdisziplinierung, ja, der Versuch, eigenes Handeln schon mal antizipativ einzuordnen, zu wissen, was man dann tut. Aber meine Frage war ja eine andere. Wie kommen wir zu charttechnischen Kurszielen? Jetzt gerade bei einem Asset, wenn vielleicht wie bei einer Rheinmetall, wir uns auf einem Allzeithoch befinden. Ja, dass man ansonsten, kommt der Ankereffekt wieder zur Sprache, sagen kann, okay, es kann jetzt bis zum alten Hoch von vor einem Jahr, von vor 3 Jahren oder zum Allzeithoch gehen. Ja, es war, aber jetzt ist der Himmel nach oben offen. Wie kommt man dann auf ein charttechnisches Kursziel?
Ja, am Allzeithoch ist es tatsächlich schwierig, weil es ist uncharted territory, wie wir Techniker so schön sagen, ein Niveau, das wir noch nie erreicht haben. Auch da gibt es dann noch mal ein paar Werkzeuge im Bauchladen, dass man vorangegangene Korrekturen misst und die nach oben projiziert. So kann man am Allzeithoch versuchen oder Aufwärtstrendlinien zu konstruieren. Aber ich gebe es zu, am Rekordlevel wird die Luft dann tatsächlich dünner von dem, was der Werkzeugkasten der technischen Analyse bereithält. Wenn ich das Silberbeispiel vom Jahresauftakt nochmal aufnehmen kann, das ist nämlich auch ein sehr schönes Beispiel, vielleicht eines, wo fundamentale und technische Analyse Hand in Hand gehen. Ja, und ich halte gar nichts von dem Glaubenskrieg zwischen fundamentaler und technischer Analyse auf der einen und auf der anderen Seite, denn beide Analysemethoden haben ihre Daseinsberechtigung. Bei Silber haben wir eine große Untertassenformation. Also über einen langen Zeitraum, über 12 Jahre, haben wir einen Boden ausgeprägt. Und zu der Frage, wie komme ich zu dem Kursziel, die Höhe dieser Formation, dieses Untertassenmusters, wenn ich die an das Ausbruchslevel, war im konkreten Silberfall die 30-Dollar-Marke, nach oben projiziere, dann lande ich bei einem Kursziel. Und das Kursziel, das ich im Januar genannt hatte, war 48 Dollar. Also da haben wir noch ein bisschen Luft, aber sind auf dem Weg dahin. Und ja, ist auch ein schönes Beispiel für einen Prognosetreffer aus dem diesjährigen Jahresausblick.
Aber warum projizierst du jetzt einfach so die Tiefe der Untertasse nach oben? Warum sagst du, könnte auch mal 1,5 sein oder mal 0,75? Woher nimmst du diese Gewissheit, dass man sagen kann, okay, was nach unten in dem Maße funktioniert hat, muss auch nach oben funktionieren. Ist da nicht irgendwie auch so ein bisschen Hoffnung dabei oder ist das Erfahrung?
Ja, ich würde eher sagen, dass es Erfahrung ist an der Stelle. Und ja, das ist der subjektive Charakter, den kann ich nicht leugnen, den will ich auch gar nicht leugnen. Ja, es ist auch sozusagen ein Mindestkursziel, ja. Nicht sozusagen in Stein gemeißelt, dass dann der Trend zu Ende ist, wenn ein Kursziel erreicht ist, was ich auch für eine wesentliche Stärke der technischen Analyse halte. Also Kursziel, ja, würde ich sagen, da gibt es eine subjektive Komponente, aber was den Abschluss der Formation betrifft, da kann ich noch mal ein bisschen Objektivität an der Stelle reinbringen, denn wenn wir eben gesagt haben, Charles Dow, ein Aufwärtstrend ist dann, wenn wir eine Folge steigender Hochpunkte und steigender Tiefpunkte haben. Wenn wir jetzt an Formationen, die untere Umkehr, klassischer Doppelboden, zwei Tiefs auf ähnlichem Niveau denken oder sogar eine Schulterkopf-Schulter-Formation, also ein Tiefpunkt, ein tieferes Tief und nochmal ein Tief auf höherem Niveau. Und wenn dann die Nackenlinie überschritten wird, das ist der Punkt, an dem man nach Charles Dow erstmalig einen Aufwärtstrend definieren kann. Also da kommt schon ein bisschen mehr an Objektivität rein oder anders ausgedrückt, die Schulterkopf-Schulter-Formation ist weniger Hokuspokus, als man das manchmal...
Es hört sich in der Tat sehr Hokuspokus-mäßig an. Ja. Und bei Silber gibt es aber natürlich noch einen Vorteil, dass das Gesamtnarrativ, Sachwerte, Flucht in Edelmetalle, auch Abstand zu Gold, das sich ja lange Zeit deutlich besser entwickelt hat, irgendwie ganz gut passt. Also die Nachrichtenlage, die Fundamentaldaten unterstützen ja das, was du in der technischen Analyse konstatiert hast. Was machst du nur im umgekehrten Fall? Also beispielsweise, dass du wirklich sagst, ja, da ist ein ganz klares charttechnisches Signal oder eine ganz klare Formation, aber alle Nachrichten, die dazu kommen, sei es ein Unternehmen oder sei es ein Index, sind so komplett in die andere Richtung. Wie löst du diesen Widerspruch auf? Setzt du dir dann wirklich Scheuklappen auf und sagst, interessiert mich nicht, ich kann dieses Rauschen abstellen, ich gucke nur auf meine Charts oder beeinflusst dich das schon irgendwie?
Man muss natürlich ehrlicherweise zugeben, dass man sich von den fundamentalen Rahmenfaktoren, wir lesen alle Zeitungen, wir konsumieren Medien, da kann man sich von dem fundamentalen Umfeld jetzt nicht gänzlich frei machen. Aber das ist natürlich sozusagen der Punkt, wo der Chart für eine gewisse Klarheit und auch Nüchternheit sorgt. Und unter uns gesagt, das ist auch eine ganz große Herausforderung für viele institutionelle Investoren in den letzten Jahren gewesen. Wenn ich seit der Corona-Pandemie denke, dann waren die Chartbilder oftmals besser als die fundamentale Lage. Ja, und meine Leserschaft und auch meine Kunden, die ich treffen darf, die Kunden der HSBC, die versuche ich dann immer so ein bisschen zu challengen. Achtung, guckt ihr den Chart an, der sieht sehr viel besser aus als eure fundamentale Einschätzung. Ja, es ist immer noch, jeder Anleger, jede Anlegerin darf selber entscheiden, was ich dann höher gewichte. Ja, das ist dann die eigene Herausforderung, ja, eine Entscheidung, die niemand auf diesem Planeten mir selber abnehmen kann. Aber zumindest lege ich dann den Finger so ein bisschen in die Wunde. Guck mal, der Chart spricht eigentlich eine andere Sprache. Was könnten denn die Argumente dafür sein, ja, dass der Chart recht bekommt? Und das ist dann auch immer ein guter Trigger, sozusagen seine eigene Meinung zu hinterfragen. Ja, und ganz, ganz persönlich in so einer Situation, wir haben ja eben Silber als schönes Beispiel gehabt, da passt Fundamental und Technik zusammen, vielleicht ein besonders schöner Trade im Moment. Und wenn das Gegenteil der Fall ist, die Technik sagt hü, Fundamental sagt hot, dann muss ich als Anleger nicht all in gehen. Ja, dann brauche ich vielleicht ein engeres Money Management, engere Stops oder ich mache mal eine Teilposition
auf. Dann legt man erstmal einen Fuß so langsam rein.
Genau, und guckt, man hält mal den großen Zeh ins Wasser und guckt, was passiert. Das wären, sage ich mal, ganz einfache Hilfsmittel, wie man mit solchen Situationen umgehen kann.
Du hast gerade noch was Interessantes angesprochen, nämlich die Pandemie, wo wir ja diesen rasanten Absturz und eine ähnlich rasante Erholung gehabt haben. Auch in diesem Jahr wieder. Der Absturz infolge des Liberation Day und anschließend auch innerhalb weniger Wochen wieder fast an die alten Hochs in Amerika, deutlich darüber hinaus in Deutschland gegangen. Kommst du mit deinem Instrumentenkasten und deiner ganzen Trendfolge da nicht permanent zu spät in den letzten Jahren, weil wenn der Trend gebrochen wird, dann geht es erstmal so richtig rasant runter. Das heißt also, bis du zu deiner Einschätzung kommst, noch, jetzt müsste man aber rausgehen und da ist schon ziemlich viel passiert. Und wenn man sagt, na, jetzt ist ein neuer Aufwärtstrend, dann sind wir schon wieder da, wo wir vorher waren. Da ist man mit Buy and Hold vielleicht deutlich besser gefahren.
Wenn man, also wir haben im DAX in diesem Jahr 6000 Punkte schon durchhandelt, sozusagen. Wenn ich diese Volatilität aushalten kann, und 6000 Punkte ist die höchste Hochtiefspanne, die wir in einem Jahr bisher hatten.
6000 Punkte hört sich natürlich immer so dramatisch an, ja, statt dass man es in Prozenten ausdrückt.
Ja, 6000, du hast natürlich vollkommen recht, bei 24.000 Zähler sind die 6000 Punkte etwas leichter als bei 8.000, keine Frage. Also der Basiseffekt liegt da vor. Wenn man sozusagen die Volatilität aushalten kann, dann ist Buy and Hold was man durchaus in Erwägung ziehen kann. Die V-förmige Umkehr, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Nebenaspekt. Das ist was, wenn ich in das Lehrbuch der technischen Analyse schaue, vor 30 Jahren, als ich mich damit auseinandergesetzt habe und angefangen habe, dann gab es dieses Muster praktisch nicht. Das heißt, der scharfe Einbruch und die dynamische Erholung, das ist so ein Phänomen, das hat in seiner Häufigkeit in den letzten Jahren deutlich zugenommen.
Aber wir haben es ja auch früher gesehen. Also 1998 beispielsweise die Asienkrise, ja, Russland, dann ja. Long-Term Capital Management, zack, es haute runter, aber auch innerhalb von wenigen Monaten. Es ist sicherlich mehr geworden, aber wir haben es früher auch gesehen.
Einzelne Beispiele gibt es schon, aber die V-förmige Umkehr auf der Unterseite, das ist schon sehr selten. Und mit dieser, sag mal, gestiegenen Volatilität müssen wir alle irgendwie umgehen. Und das trifft technische Analysten wie Fundamentalanalysten. Aber der Techniker hat relativ früh nach dem V sagen können, okay, hier springt die Ampel wieder auf grün. Ja? Und deswegen ist es im Moment eben auch so wichtig, du hast eben aus dem HSBC Daily Trading Newsletter zitiert, diese Ausbruchsmarken zu verteidigen und das V damit eben auch zu bestätigen.
Ich will noch auf ein anderes Thema eingehen, um Muster noch ein bisschen greifbarer zu machen, denn das sind ja nicht immer jetzt Formationen wie die Schulter, Kopf, Schulter oder Flagge oder Wimpel. Da gibt es ja auch eine ganze Menge Literatur zu, auch bei euch, bei HSBC, ja, wo man sich das mal ein bisschen aneignen kann. Aber es gibt etwas, was für viele Anlegerinnen und Anleger greifbarer ist als Muster, nämlich Saisonalität, diese zyklischen Schwankungen. Wir haben im Bits and Pieces vor wenigen Wochen es noch als Thema gehabt, nämlich Sell in May and Go Away. Also die Beobachtung, dass wir tendenziell in den Sommermonaten schwierigere Börsenphasen haben, dann zum Jahresende, ja, die legendäre Jahresendrallye sehen, der Jahresstart dynamisch ist, aber irgendwo so im Mai ist der Kipppunkt. Und wenn man langfristig Ende Mai rausgegangen ist und dann erst im September, ne, remember to come back in September, wieder reingegangen ist, also 4 Monate Pause gemacht hat, konnte man nicht nur 4 Monate lang Zinsen kassieren, sondern man hat sich so manchen Einbruch erspart. Und in Summe, wenn wir gucken, seit 1970 liegt tatsächlich mit dieser simplen saisonalen Strategie der MSCI World deutlich besser, als wenn ich einfach nur Buy and Hold gemacht hätte. Haben wir wieder das Problem Steuern, habe ich damals auch in der Kolumne, gibt es auch einen Blogartikel zu, ausführlich darauf hingewiesen. Und wir haben ein anderes Thema. Die Sache hat in der längerfristigen Vergangenheit richtig gut funktioniert. Seit 2012 war es mit Sell in May allerdings kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Man hat im Jahresdurchschnitt ungefähr 5% Performance verschenkt und da sind die Steuereffekte noch gar nicht dabei. Trotzdem setzt du dich sehr intensiv mit dieser Saisonalität auseinander. Ist das nicht auch wieder so irgendeine Form von Kaffeesatzleserei?
Also ich spreche jetzt mal eine Lanze für saisonale Faktoren, weil ich glaube, da stecken noch Renditepotenziale drin. Das ist noch nicht hinreichend abschließend erforscht. So ein paar Phänomene, die ganz offensichtlich sind, Jahresendrallye oder dass die Aktien eben im Winter besser laufen als im Sommer, hattest du schon angesprochen.
Sind es aber, ja, aber wo kommen diese Phänomene her? Oder ist es inzwischen einfach eine self-fulfilling prophecy? Wenn alle auf die Jahresendrallye warten und sagen, naja, wir müssen uns frühzeitig positionieren für die Jahresendrallye, also zum Jahresende nochmal richtig nachladen in Aktien, so um Halloween, ja, dann ist es irgendwie logisch, ja, dass wir dann eine Halloween-Rallye bekommen und dann kommt die Santa Claus-Rallye. Lässt sich das irgendwie auch mal so sinnvoll begründen? Also Narrative gibt es ja eine ganze Menge, aber kann man das so richtig so mal wissenschaftlich sauber begründen, warum es diese saisonalen Effekte gibt?
Das ist genau der Punkt, weshalb ich glaube, dass es noch nicht hinreichend abschließend erforscht ist. Wo man es vielleicht ganz gut erkennen kann, und da kommen Saisonalitäten ja auch ein Stück weit her, ja, Temperaturen, im Sommer ist es wärmer als im Winter, zumindest hierzulande bei uns, ja, im Rohstoffsektor, Erntezyklus, ja, das Heizöl ist im Sommer günstiger als im Winter. Da kann man so saisonale Effekte, es gibt fundamentale Unternehmen.
Im Rohstoffsektor, klar, aber warum strahlt das jetzt auf den Aktienmarkt aus, außer durch dieses System der sich selbst erfüllenden Prophezeiung?
Also wenn alle Leute zur gleichen Zeit durch die gleiche Tür wollen, ja, das ist das Thema Self-Fulfilling Prophecy, dann mag das schwer werden, aber ich glaube, wir sind noch sehr weit davon entfernt. Ich glaube auch, dass mehr Kapital auf der Welt sozusagen nach fundamentalen Kriterien verwaltet wird, als nach technischen oder saisonalen Kriterien. Also von daher kaufe ich das Argument der Self-Fulfilling Prophecy nicht so ganz.
Würdest du es kaufen für andere Themen, so wie 200-Tage-Linie? Ist ja auch immer so ein Standard in jedem Börsenbericht. Der DAX ist unter die 200-Tage-Linie gefallen. Er muss diese zurückerobern, damit der Aufwärtstrend sich wieder fortsetzt und die Anleger neue Hoffnung schöpfen können.
Also wenn du Anleger hast, die nur auf ein technisches Kriterium schauen, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit die 200-Tage-Linie. Also vielleicht hast du es da am ehesten, aber ihr habt ja schon gelernt, technische Analyse ist mehr als ein Puzzleteil, ne? Nutzt die gesamte Klaviatur. Deswegen nicht nur allein aufgrund eines Indikators dies oder jenes tun, keine Frage. Beim Thema Saisonalitäten gilt das Gleiche. Ja, nicht nur isoliert auf die Saisonalität haben, aber was ich für meinen Teil habe, eine Kombination aus Trend und Saisonalität, das ist das, wo ich meine Tests im Moment oder meine Energie reinstecke. Weil ich einfach festgestellt habe, dass wenn wir einen Trend vorliegen haben, dann verstärkt das oftmals die saisonale Komponente. Das heißt, wenn wir ohnehin schon ein gutes Aktienjahr haben, fällt die Jahresendrallye oftmals besonders stark aus. Ja, Saisonalität und Trend verstärken sich gegenseitig. Oder Sell in May and Go Away, hast du angesprochen, funktioniert dann, wenn wir keinen Aufwärtstrend haben. Es funktioniert weniger gut, wenn wir den Aufwärtstrend vorliegen haben. Deswegen war es so wichtig, dass die Amerikaner eben im Mai die 200-Tages-Linie als einen Maßstab für Aufwärtstrend, ja oder nein, zurückerobert haben. Ja. Und deswegen glaube ich, ist Sell in May and Go Away dieses Jahr weniger gut. Was ich ja im Jahresausblick regelmäßig mache, und das ist dann auch die Kombination aus zwei unterschiedlichen saisonalen Faktoren, dass ich mir anschaue, wie sieht der US-Präsidentschaftszyklus aus? Wie entwickelt sich der Dow Jones in Nachwahljahren? 2025 ist ein Nachwahljahr. Und macht das Gleiche auch für das letztjährige Wahljahr und so weiter, für die einzelnen Teilabschnitte. Und in diesem Jahr war es so, dass das Nachwahljahr eine große Auffälligkeit besitzt, dass das zweite Quartal der beste Teilabschnitt ist. Und dieser Anfang April hätten das wahrscheinlich die wenigsten geglaubt. Jetzt sieht es schon deutlich entspannter da aus. Auch da gilt, nicht das einzelne Kriterium isoliert rausgreifen, aber es ist auch ein Hinweis, den die Zyklik, die Saisonalität an der Stelle geliefert hat.
Ja, nur wie ordne ich dann diesen Hinweis ein? Also abgesehen mal davon, dass wir ja auch die Frage stellen können, ist das jetzt wirklich robust? Also wenn wir jetzt mal sagen, okay, Dow Jones über den Daumen 125 Jahre Geschichte, ja, und wir gucken dann wirklich auf vierjährige Zyklen, naja, dann ist die Stichprobe nicht mehr sehr groß.
Das 30, sind also
30 Beobachtungen, das wird dann quartalsweise runtergebrochen, so, und da holt man dann irgendwelche Erkenntnisse raus. Das ist schon, ich sage, oh, das ist ein bisschen gewagt, aber immerhin dann so, und jetzt liefert mir das meinetwegen die Erkenntnis, dass, was weiß ich, das zweite Quartal in Nachwahljahren, ne, schon ganz schön speziell, tendenziell ein gutes Quartal ist. Aber das ist ja dann eben nur ein Indikator. Mache ich jetzt daraus in der Praxis nur ein kleines Handelssystem? Handelt das mit einem kleinen Teil des Vermögens? Oder packt man das bei deinen Kunden dann in irgendeine Matrix und sagt, also ich bewerte bestimmte Punkte, Saisonalität ist positiv, gleitender Durchschnitt ist neutral und Momentum ist negativ und was gibt's noch? Bollinger Bänder hast du eben gesagt, die machen das Ganze so schön bunt, was das ist, das kannst du in den Publikationen von HSBC nachgucken. Das ist auch negativ und folglich bin ich draußen aus dem Markt. Läuft das so? Also nochmal die Frage, wie komme ich eigentlich aus diesen ganz vielen verschiedenen Bäumen zu einer wirklichen Perspektive auf den Wald?
Ja, das ist, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht im bester Thomas Gottschalk-Manier sage, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich auf unbestimmte Zeit. Ja. Ich rede jetzt mal wirklich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe ein Multifaktor-Modell. Ja, das sind sieben unterschiedliche Indikatoren. Und wenn der einer ist zum Beispiel die 200-Tage-Linie, wenn wir darüber liegen, also es ist 0 oder 1, entweder ja oder nein. Darüber haben wir einen Aufwärtstrend, dann gibt es für dieses Kriterium den Punkt. Und wenn nicht, gibt es keinen Punkt, 0. Also für alle Indizes, für alle Einzelwerte, die ich über dieses Modell bewerte oder über die Einzelwerte, über die ich das Modell laufen lasse, sind also Punktzahlen zwischen 0 und 7 erreichbar. Bei 7 Indikatoren, wenn das einzelne Kriterium erfüllt wird, gibt es den Punkt und ansonsten gibt es eben 0 Punkte. So, dann habe ich also schon mal für alles, was ich durchlaufen werde, eine Gesamtpunktzahl. Logischerweise gibt es Einzelwerte mit der gleichen Punktzahl, die gewichte ich dann nach Momentum. Ja, also wie stark ist der Trend innerhalb der gleichen Punkteklasse? Und so kann man tatsächlich zu einer Asset Allocation kommen. Und ja, auch jemand, der das fundamental machen würde, würde nicht einen einzelnen Faktor nehmen, sondern hätte ein Multifaktormodell aus unterschiedlichen Bausteinen.
Genau, auch da guckt man jetzt nicht nur auf das KGV oder nur auf Umsatzzuwächse oder Schulden.
War es sehr am Eingemachten, ich gebe es zu, ja. Aber vielleicht kann man es beim Thema Asset Allocation auch noch ein bisschen einfacher machen. Ich habe ganz am Anfang einmal gesagt, technische Analyse ist mehr als irgendwie eine Linie in den Chart legen. Also gerade im HSBC Daily Trading versuchen wir auch immer, solche statistischen Auswertungen einfließen zu lassen. Und ich habe zum Beispiel untersucht, wie entwickelt sich denn eigentlich Gold in negativen Aktienquartalen? Ja.
Also der Frage nachgehen, inwieweit es wirklich ein Hedge ist, also eine Absicherung, eine Krisenwährung.
Liefert mir Gold den Versicherungsschutz, wenn ich ihn am nötigsten benötige, am nötigsten brauche. Ja? Und es ist tatsächlich, es kommt für den Techniker Gott sei Dank das wünschenswerte Ergebnis raus, die Daten seit 1971 ausgewertet in den schlechten Aktienquartalen, also der S&P muss Kursverluste auf Quartalssicht hinnehmen, kann der Goldpreis um gut 3% zulegen. Wenn man nur die 20 schlechtesten Quartale rausnimmt, ist es sogar noch ein bisschen mehr. Aber insgesamt kommt da die Erkenntnis raus, ja, dieser Versicherungsschutz, dieser Hedge, diese Hedge-Funktion ist tatsächlich gegeben. Dann, wenn es am Aktienmarkt ein bisschen holpriger wird, ist Gold eine sinnvolle Depotbeimischung und hilft, mein Depot zu stabilisieren. Und ja, das ist im weitesten Sinne auch eine schöne Erkenntnis aus Saisonalität, aus technischer Analyse, aus. Und so kann man das Ganze eben auch in Asset Allocation Entscheidung ummünzen.
Und es zeigt natürlich auch, dass es da auch Schnittmengen gibt zwischen der klassischen technischen Analyse und der empirischen Kapitalmarktforschung. Denn das ist ja dann schon wirklich ein klarer Forschungsfall, wo man dann auch jetzt nicht mehr das Popometer braucht. Ja, und es zeigt auch, wie vielfältig dein Arbeitsalltag sein muss. Ja, vielleicht kannst du uns da so nochmal so ein paar Einblicke geben. Also mit dem, was du jetzt so an Research angedeutet hast, könnte man vermuten, dass es nicht so aussieht, dass du den ganzen Tag über einzelnen Charts sitzt, hunderte Charts durchblätterst und da immer irgendwie virtuelle Linien einzeichnest.
Also ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Faktor und das ist auch, es ist mir wichtig, sage ich mal, eine dreistellige Anzahl an Charts jeden Tag von Hand zu Fuß mit den eigenen Augen.
Eine dreistellige Anzahl, das heißt, ja. Wir sprechen von 100 plus.
Ja. Ich würde sagen, lassen wir uns das konkretisieren, eine niedrige dreistellige Anzahl. Also nicht, dass jetzt jemand
Die klickst du dann in deiner Software einzeln hintereinander durch. Du hast wahrscheinlich immer alles eingezeichnet und dann guckst du, ob man irgendwie das Eingezeichnete verändern muss. Ob
da sind,
die Trendlinie ein bisschen nachziehen muss, damit sie immer noch passt.
Da sind ganz viele Charts und ganz viele Indikatoren abgespeichert. Und wenn neue Datenpunkte hinzukommen, muss man auch mal Veränderungen vornehmen, ganz klar. Aber grundsätzlich ist halt vieles, also die werden nicht von Hand zu Fuß auf der grünen Wiese neu jeden Tag erstellt, sondern die gibt's schon.
Wie viel Zeit braucht das so bei dir, so 100 Charts durchzugucken?
Ich würde ungefähr sagen 2 Stunden.
Okay, also die sind einfach schon mal weg vom Tag.
Ja,
einfach nur, dass du up to date bleibst und dass du das Gefühl für den Markt und für deine Chartbilder behältst.
Genau, Gefühl ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Wenn ich gerade freitags nachmittags habe ich verschiedene Scanner, die ich durchlaufen lasse und die lasse ich für die Einzelwerte im Nasdaq 100, im S&P 500 für den deutschen Markt durchlaufen. Und wenn ich dann sag ich mal, 100 Standardwerte aus Deutschland mir angeschaut habe und den Eindruck habe, davon sehen aber 2/3 gut aus, dann kann es nicht die schlechteste Marktphase sein. Und diesen subjektiven Eindruck kriegst du nicht, wenn du nur eine Software drüber laufen lässt. Das ist sozusagen unter anderem der Mehrwert, dass man die sich wirklich händisch aktiv anschaut und auf sich wirken lässt. Und das ist auch ein ganz großer Mehrwert dessen, was ich tue. Wenn du 100 Unternehmen fundamental analysieren solltest, dann ist das eine echte Mammutaufgabe. Ja, und der Techniker kann eben schnell viele Aktien filtern und auf der Basis entscheiden, haben wir eine schöne Wetterperiode an den Märkten oder eben nicht.
Und du hast gleichzeitig auf diese Art und Weise ja immer den Kontakt auch zu den Märkten. Du könntest ja auch einfach nur den DAX anschauen, wenn du über deutsche Aktien sprechen willst. Aber sagst du, der Index ist zu sehr von Klumpen, von großen Werten dominiert, dass man da schon, um in diese Marktstruktur reinzugehen, wirklich auf die einzelnen Titel gehen muss?
Also ich habe immer eine Lanze für Momentum gesprochen. Die zweite Lanze, die ich brechen muss, ist das Thema Marktbreite. Das ist auch was der Techniker liefern kann. Und da ist es dann eben essentiell, dass man viele Titel anschaut. Ja?
Und weil das mit der Marktbreite ja auch kritisch ist. Ne? Also wir hören ja immer seit Jahren, der Markt ist nicht in den USA nicht breit genug. Er wird getragen von wenigen Magnificent Seven Aktien. Das ist riskant und das bedeutet Rückschlagsrisiken. Aber wir sehen halt wirklich über Jahre, dass der Markt im S&P 500 besser gelaufen ist, der klumpige, als jetzt beispielsweise der gleichgewichtete S&P 500. Während wir in diesem Jahr sagen müssen, naja gut, Mag 7 ist vielleicht nicht mehr das ganz dominierende Thema, aber so viel Dollar ist jetzt der gleichgewichtete auch nicht gelaufen. Ne?
Also aktuell gibt die Marktbreite zum Beispiel in Europa und in den USA grünes Licht. Ja, also wenn ich denke jetzt an die Advanced, die Kleinlinie, das ist der älteste Marktbreite-Indikator der Welt.
Erklär uns kurz Advanced, die Kleinlinie.
Der Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien. Das mache ich für jeden Tag, für die NICE. Ja, mehr als 2000 Werte werden da gehandelt. Die Titel, die steigen, davon ziehe ich die ab, die gefallen sind. Und den Saldo addiere ich zum Vortageswert. Und dann ergibt das einen Kursverlauf. Wenn das ein steigender Markt ist, heißt das übersetzt, die Mehrzahl der Titel trägt den laufenden Aufschwung. Und das ist ein sehr, sehr schönes Bild, eigentlich seit 2016. Und das Gleiche gilt auch für die europäischen Standardwerte aus dem Stoxx Europe 600. Also der Techniker sieht die Marktbreite im Moment weniger kritisch als vielleicht andere Marktkommentatoren.
Was ja denn ein positives Signal das wäre grundsätzlich für die Verfassung der Börsen.
Das spricht für die aktuelle Marktverfassung. Und das ist ein wesentliches Argument, was sozusagen als neue Zutat die technische Analyse damit reingeben kann.
Hast du eigentlich manchmal Zukunftsängste der Gestalt, dass man dich irgendwann nicht mehr braucht? Weil diesen Job, dieses Analysieren, dieses Verarbeiten von Daten, auch dieses Finden von Querbezügen, eine KI vielleicht nicht unbedingt besser, aber schneller und billiger erledigen kann?
Also ich glaube, KI ist ein super Thema, wird auch ein großes Hilfsmittel für den technischen Analysten werden.
Wobei?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an das Thema Sentiment denke, ne, Stimmungsumfragen, dann funktionieren die heute eigentlich in der Regel immer so, dass zu einem gewissen Zeitpunkt die Stimmungslage abgefragt wird. Dann werden die Daten ausgewertet und dann dauert es noch einen Zeitpunkt, bis die veröffentlicht werden. Also das heißt, es gibt sowas wie ein gewisses Time-Lag zwischen Datenerhebung und Datenveröffentlichung. Und ich glaube, mittels KI kann man eine Stimmung sehr viel zeitnäher, um nicht zu sagen real-time, quasi am Puls der Zeit ermitteln. Ja? Und deswegen denke ich, dass die KI irgendwann hoffentlich nicht meinen Job übernehmen wird. Vielleicht ist es auch Position-Talking an der Stelle, Christian. Ja, aber ich werde die Hilfsmittel natürlich nutzen. Ja, und vielleicht kommen wir auch tatsächlich zu anderen Mustern und anderen Kausalitäten, die wir auswerten, an die wir heute noch nicht denken. Aber es wird ein Hilfsmittel sein, so wie ich jetzt mein Chartprogramm nutze und sage, zieh mir den MACD da rein oder zieh mir die 200-Tages-Linie da rein.
Du sprichst noch sehr in der Zukunft. Ist also anders als in vielen Bereichen noch nicht so, dass es ein wesentlicher Teil der Unterstützung in deinem Arbeitsalltag ist? Was zum Beispiel so diese Erkennung von Formationen angeht, dass du da vorselektierst über KI, ist das machbar oder ist das was, wo du sagst, na, die 20 Jahre Erfahrung, die funktionieren effizienter?
Ich würde sagen, die Erfahrung ist schon noch sehr, sehr wichtig an der Stelle. Also für das Fachgebiet der technischen Analyse, die, wenn ich das mal privat ein, zweimal getestet habe, waren die Ergebnisse schon noch ein Stück weit ernüchternd. Vielleicht gibt es andere Themenbereiche, wo das schon besser funktioniert, wo vielleicht auch ein bisschen mehr Arbeitsaufwand im Moment reingesteckt wird. Aber ja, für die technische Analyse muss ich sagen, da ist noch ein bisschen Verbesserungspotenzial.
Aber die Erfahrung kann ja durch Machine Learning dann doch relativ schnell nachgeholt werden. Und schauen wir mal, vielleicht hast du irgendwann dann zumindest etwas mehr Zeit für das, was dich sonst noch so umtreibt. Und ich kann dich natürlich nicht aus diesem Podcast lassen, ohne über deine andere große Leidenschaft noch kurz zu sprechen. Du bist begeisterter Fußballer, aber jetzt nicht einer, der nur selber so ein bisschen kickt, freizeitmäßig oder der, so wie ich, am Spielfeldrand stehe und beim Training des Sohnes zuschaust. Du hast irgendwann gesagt, du hebst das auf eine andere Ebene. Und zwischen deinen Hunderten von Charts, die du täglich anschaust, hast du tatsächlich noch eine Trainerlizenz beim DFB erworben. Erzähl uns was drüber.
Ja, erstmal ist das ein großartiger Weg, irgendwo auch ein Stück weit was zurückzugeben. Sich um die Jugend zu kümmern, ist, glaube ich, schon mal immer eine ganz gute Idee. Ob das dann immer Fußball sein muss, steht auf einem anderen Blatt. Also soziales Engagement, Leute, macht das, gibt der Gesellschaft was zurück. Und ihr selber werdet auch was zurückbekommen. So, das schon mal vorweg. Bei mir ist das dann tatsächlich Fußball geworden. Und dann bin ich natürlich im tiefsten Inneren meiner Seele Analyst, ja, und glaube daran, dass wenn man in ein Thema einsteigt und sich damit auseinandersetzt, was auch sozusagen für das, was wir davor besprochen haben, vielleicht der ultimative Ratschlag ist, dann wird man davon profitieren. Das heißt, wenn man eine Ausbildung macht, dann bringt das einen weiter. Ne? Das Schlimmste sind ja die Papa-Trainers. Ja, ich bin selber Papa. Ja, so bin ich zu diesem Job gekommen. Die, weil sie mehr oder minder mal 20 Jahre selber gegen den Ball getreten haben, denken, können sie das Training auch 20 Jahre später mit den Kindern noch gut leiten. Und an der Stelle breche ich da mal eine Lanze für die Ausbildung, die auch dann der DFB anbietet. Man wird nicht dümmer dabei und ich glaube, dass das schön am Jugendbereich gibt, sehr schnell Feedback. Einmal von den Jungs selbst und natürlich auch, wenn man das ein bisschen auf die nächste Stufe hebt, das ist so ähnlich wie beim Trading, dann sieht man es schnell an den Ergebnissen.
Ja, da gibt es auch sehr schnell das Feedback von den Märkten. Das siehst du ja auch bei dem, was du in deinem Newsletter hast. Und ich habe eben mal so durchschimmern hören, du handelst auch selbst nach deinen verschiedenen Signalen und Einschätzungen.
Ja, die HSBC ist ein sehr konservatives Haus. Also von daher bin ich schon sehr stark reglementiert als marktnaher Mitarbeiter. Von daher sind es bei mir dann deutlich weniger Handelsentscheidungen, als das vielleicht in der Vergangenheit schon mal war. Es sind dann eher tatsächlich die ETFs. Ja, darf auch tatsächlich keinen Einzelwert besprechen, den ich eben, das würdet ihr wahrscheinlich auch nicht wollen. Ja, der Herr Scherer ist irgendwo investiert und hat dann die Empfehlung in seinem Newsletter hier und da ausgesprochen. Also zumindest ein Geschmäckle wäre da. Von daher ist es dann auch gut, dass sich mein Arbeitgeber compliance-mäßig darum kümmert. Also persönlich sind es eher die ETFs. Aber ich versuche mir dann schon eine Meinung darüber zu machen, haben wir einen Aufwärtstrend? Ja, ist es momentummäßig ein starker Sektor oder ein starker Index? Das, was ich jeden Tag tun darf, fließt da in die Investmententscheidung mit ein, keine Frage.
Und das direkte Feedback gibt es auch da sofort. Feedback, das ist natürlich zum Ende eines jeden Podcasts hier bei Asset Class auch immer so ein Thema. Ich bin natürlich interessiert, was du über die heutige Folge denkst, denn es war ja wirklich etwas komplett anderes als das, was wir sonst hier besprechen. Ich fand es einen spannenden Ausflug. Vielen Dank, Jörg Scherer, für diese Einblicke in die Welt der technischen Analyse. Tja, und du schreibst mir bitte, ob dich das so interessiert hat, dass vielleicht Jörg demnächst öfter kommen soll, dass wir uns vielleicht auch mal im Rahmen eines Livestreams hier ein paar Charts gemeinsam anschauen und uns eine Meinung davon bilden und zeigen, wie das denn tatsächlich in der Praxis funktioniert, aus der technischen Analyse Handlungssignale abzubilden. Für heute vielen Dank, dass du uns zugeschaut oder zugehört hast und dein Feedback, das schickst du natürlich weiterhin entweder per E-Mail an podcast@scalable.capital oder du erreichst uns in den sozialen Netzwerken unter Scalable Capital oder bei mir @cwröhl. Danke, dass du dabei warst und tschüss aus Berlin.